Keine Gewalt. Ein Ruf der Wende, eine Losung ihrer Zeit. Nachdem Sicherheitskräfte versuchten, die ersten Montagsdemonstrationen in Leipzig gewaltsam zu unterbinden und es am 4. Oktober 1989 am Dresdner Hauptbahnhof zu blutigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften kam, liegt der Ruf »Keine Gewalt« schon in der Luft. Doch wann wurde er zuerst gerufen? Wo und von wem? Der buntgeschmückte Palast der Republik in der Hauptstadt ist am 7. Oktober 1989, dem Republikgeburtstag, nur noch Fassade. Die Sicherheitskräfte knüppeln eine Demonstration derer, denen nicht zum Feiern zumute ist, blutig nieder. Und die Masse ruft im Chor: Keine Gewalt. In einer Leipziger Montagsdemonstration taucht der Ruf: Keine Gewalt ebenfalls im Oktober auf. Wer hat den Einsatz von Gewalt bei den Demonstrationen in Leipzig im Herbst 1989 verhindert? Thilo Schmidt erzählt die ganze Geschichte.
Ich halte zwei Losungen für die entscheidende Losung dieser Wochen, sage ich mal, von Ende September bis Mitte November. Dann hat ja die Revolution eine tiefe Zäsur erlitten, zu ihrem Nachteil meiner Meinung nach. Und da waren die beiden entscheidenden Losungen: Wir sind das Volk und keine Gewalt.
Kapitel 1: Ein Ruf macht die Runde.
Im Herbst 89. Das Volk findet seine Sprache wieder. In Leipzig werden aus Friedensgebeten Montagsdemonstrationen. Die Oppositionellen wagen den Schritt auf die Straße. Die Macht liegt auf der Straße. Wer hebt sie auf? Und wer wird am Ende die Straße beherrschen? Bei der ersten Leipziger Montagsdemonstration am 4. September 1989 gehen über 1000 Oppositionelle nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche auf die Straße. Wie immer im Herbst ist Mustermesse. Und westliche Journalisten sind vor Ort. Kamerateams filmen das Szenario.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Leipzig ist es am Abend nach einem Gottesdienst in der Nikolaikirche zu einer Demonstration von mehreren hundert Menschen gekommen.
Ich kann mich an diese Situation ganz genau erinnern, weil das war für mich auch sehr schockierend, muss ich sagen.
Gesine Oltmanns, Montagsdemonstrantin der ersten Stunde.
Wir hatten eben gedacht, wir sind doch verhältnismäßig geschützt durch diese vielen Kameras, die da auch standen.
Heute Abend um 6 nach der traditionellen Friedensandacht. Friedlich verlassen die Menschen das Gotteshaus. Die Zivilfahne des Staatssicherheitsdienstes sind auf Posten. Dann das erste Transparent. Für ein offenes Land mit freien Menschen steht darauf: Reisefreiheit statt Massenflucht heißt es auf anderen. Dann das.
Und dann kamen auf einmal so eine absolut hochleistungsmäßig trainierten Leute und rissen die Plakate uns aus der Hand her.
Das Volk begehrt auf, aber auch innerhalb der SED gärt es. Noch scheinen die reformwilligen Kräfte in der Minderheit. In Leipzig sucht Roland Wötzel, Mitglied der SED-Bezirksleitung, Gleichgesinnte, mit denen er hofft, ein Blutvergießen bei den wöchentlich größer werdenden Montagsdemonstrationen zu verhindern.
Wenn die Macht bröckelt, neigt die Macht immer mehr dazu, schneller dazu, sich der Gewalt zu bedienen. Das war aber nur der theoretische Hintergrund. Habe ich versucht, mit meinem Kabarettisten in Leipzig Kontakt aufzunehmen und ihn für eine Aktion zu gewinnen. Und die Aktion sollte sein, dass ich in der Nikolaikirche auftrete und die Bereitschaft erkläre, dass in der Partei auch Menschen gibt, die bereit sind zum Dialog.
Keine Gewalt, eine Losung der Wende. Doch wer rief sie zuerst und wann? Im Demontagebuch, einer Chronik der Demos, der Montage und der Demontage, haben Oppositionelle alle Losungen, die in Leipzig geschrieben oder gerufen worden sind, notiert. Nach dem Demontagebuch wurde »Keine Gewalt« am 9. Oktober das erste Mal gerufen. »Keine Gewalt« von beiden Seiten. Das war die Forderung an die Staatsmacht. Und der Anspruch der Montagsdemonstranten an sich selbst. In Dresden dagegen kommt es am 4. Oktober zu schweren Krawallen und Sachbeschädigungen.
Kapitel 2: der letzte Republikgeburtstag.
Nachdem Anfang Oktober mehrere Züge mit Ausreisewilligen aus der Prager Botschaft in Richtung Westdeutschland durch Dresden fuhren, kommen am 4. Oktober etwa 20.000 unzufriedene Bürger an den Dresdner Hauptbahnhof. Es sind überwiegend Ausreisewillige und nicht Oppositionelle, die das Land verändern wollen. Und es kommt, anders als in Leipzig, zu massiver Gewalt und schweren Zerstörungen am Hauptbahnhof. Einen Tag zuvor fand in Berlin die Generalprobe für die Parade zum 40. Jahrestag der DDR statt. Hartmut Jentsch, damals Oberst der Grenztruppen.
Bei dieser Generalprobe habe ich den Stellvertreter des Chefs der Grenztruppen und Chef der politischen Verwaltung vertreten, hatte seine Tribünenkarte und erlebte kurz nach Beginn dieser Generalprobe, bei der ich auf der Tribüne unmittelbar hinter dem Verteidigungsminister Armeegeneral Kessler stand, dass er abgerufen wurde und nach der Ehrenparade die übrigen Teilnehmer auch. Und wir erfuhren, dass es einen Anruf aus Dresden gab vom ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung Hans Modrow mit der Bitte um Unterstützung der NVA, um die Lage in und um den Dresdner Hauptbahnhof zu bereinigen.
Die Nationale Volksarmee wird im Inneren eingesetzt, gegen das eigene Volk.
Aus Erzählungen von Offiziersherren der damaligen Zeit weiß ich auch, dass da zwar darauf gedrungen wurde, keine Schusswaffen einzusetzen, dass selbstverständlich die Offiziere ihre Pistolen mitführten, die nicht offen getragen wurden. Und auch hier wäre schon eine Eskalation möglich gewesen.
Die Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober samt Ehrenparade sind derweil nur noch Fassade. Am Alexanderplatz versammeln sich oppositionelle Jugendliche. Sie werden schnell aus dem Zentrum herausgedrängt, zur Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg. Noch diniert Michail Gorbatschow mit der Staatsführung im Palast der Republik. Als er die Stadt verlässt, greifen Polizei und Staatssicherheit brutal in das Geschehen ein. Der Zeitzeuge und Kirchenaktivist Dieter Wendland.
Wir hatten damit gerechnet, dass man durchaus verhaftet werden kann, dass man in Stasi-Knast kommt und so weiter. Aber dass man direkt geschlagen wird von den eigenen Leuten. Also sowas, das konnte sich eigentlich gar keiner vorstellen. Ja? Also, dass eine Frau, die schwanger war, die sich auch als Schwangere zu erkennen gegeben hat, nicht nur durch den dicken Bauch, sondern gesagt hat, ich bin schwanger, bitte schlagen Sie mich nicht, dass die extra geschlagen worden ist. Und all solche Sachen. Also wo man dachte, also das kann es hier gar nicht geben. Das gibt es in Chile oder das gibt es in einer anderen faschistischen Diktatur oder so. Aber dass es hier in der friedliebenden DDR sowas gibt, das hätte man sich nicht denken können.
Klaus Labs, einer der Oppositionellen, wird um Mitternacht vor der Gethsemane-Kirche von Sicherheitskräften zusammengeknüppelt und später von mehreren Lastwagen überrollt.
Demonstrationsopfer gibt es auf der ganzen Welt. Und das ist eben so ein Risiko, dass man da auf sich nimmt. Ja, also Polizeiknüppel, die sind nirgendwo auf der Welt weich. Ja. Bloß wir in der DDR hatten diese Erfahrung eigentlich, also meine Generation, zum ersten Mal gemacht. Ich denke, dass das letzte Mal, dass derart massiv gegen Demonstranten vorgegangen war, das wird der 17. Juni 1953 gewesen sein.
Mehr als 1000 Personen werden am Republikgeburtstag allein in Berlin festgenommen. Doch die Staatsführung kommt nicht zur Ruhe. Grenztruppenoberst AD Hartmut Jentsch.
Im Weiteren ist diese Bildung der Hundertschaften dann verstärkt worden, in einem großen Maße, und sie standen alle in Leipzig zum Einsatz bereit, bis dann nach dem berühmten Appell der Sechs, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, Kurt Masur, ein Kabarettist, ein Pfarrer und drei Sekretäre der SED-Bezirksleitung, mahnend gesprochen haben, keine Gewalt in Leipzig.
Bereits zwei Tage nach dem Republikgeburtstag, am 9. Oktober, wird wieder in Leipzig demonstriert. Aus den Montagsdemonstrationen sind inzwischen Massenbewegungen geworden. Roland Wötzel.
Zu jeder Demonstration gab es erhöhte Aufmerksamkeit, aber am 9. Oktober sollte im Prinzip die Lage in Leipzig entschieden werden. Das hat natürlich unsere Anstrengung zur Gewaltlosigkeit noch verstärkt.
Kapitel 3. Wer beherrscht die Straße?
Drohte Leipzig an diesem Abend ein Blutbad? Grenztruppenoberst Hartmut Jentsch.
Also die Einsatzkräfte und nicht nur die 31 Hundertschaften, das sind immerhin schon mal nach der Milchmädchenrechnung 3.100 Mann plus Versorgungskräfte, die haben bereitgestanden. Dazu kamen die alarmierten Kampfgruppen aus den Leipziger oder um Leipzig liegenden Betrieben. Dazu kamen die Polizeibereitschaften von Leipzig und natürlich sicherlich auch Kräfte des MFS.
SED-Bezirkssekretär Roland Wötzel setzt seine Anstrengungen nach einer gewaltfreien Lösung fort.
Ja, und dann hatte sich die Sache so entwickelt, wir fuhren zu Masur und haben diesen Aufruf gemacht, der dort auch im Vorfeld, wo wir besprochen haben, vor allen Dingen gedacht war, dass es ohne Gewalt, keine Gewalt, diese Demonstration ablaufen sollte. Und ich glaube, die größere Bedeutung hat der Aufruf, dass die Sicherheitsorgane gehört haben, wahrgenommen haben. Es gibt in der Partei Kräfte, die für eine Situation sind, die auf friedliche Art und Weise diese ganze Demonstration zu Ende gehen lassen sollten.
Im Büro des Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur entsteht der Aufruf der Sechs. Zu ihnen gehören neben Kurt Masur der Leipziger Kabarettist Bernd Lutz Lange, der Theologe Peter Zimmermann und die SED-Bezirkssekretäre Jochen Pommert, Kurt Meyer und Roland Wötzel. Zugleich reist Walter Friedrich, Leiter des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung, nach Berlin, um Egon Krenz einen Brief zu übergeben und ihn zu mahnen.
Egon, heute Abend darf in Leipzig kein Blut fließen.
Aber noch ist Honecker der erste Mann im Staat, nicht Krenz.
Krenz hat den Brief auch sofort gelesen. Er hat während der Beratung mich bei Masur erreicht, aber erst in der Bezirksleitung, wurde dann zu Masur geschickt. In der Zwischenzeit war bekannt geworden, dass wir bei Masur waren, überall. Und er kam zu uns und in dem Gespräch mit Krenz hat ihm Krenz mitgeteilt, dass es im Politbüro anfängt, um Veränderungen zu gehen. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat ihm Krenz auch mitgeteilt, die stärkeren Bataillone sind offensichtlich noch auf Honeckers Seite, sodass er nicht davon ausgegangen ist, dass das alles so glimpflich ablaufen wird. Nicht?
Der Montagsdemonstration am 9. Oktober schließen sich 100.000 Menschen an. Kurt Masur verließ den Aufruf der Sechs im Sender Leipzig. Zugleich wird er über die Lautsprecheranlagen des Stadtfunks rund um den Innenstadtring, dem Ort der Montagsdemonstration, übertragen.
Guten Abend zu Leipzig heute am Montag. Leipzig heute vor allem jedoch zu jenen Geschehnissen, die uns im Moment wohl alle bewegen, die so oder so jeden von uns berühren. Michael Zock brachte vor wenigen Minuten Folgendes aus dem Gewandhaus.
Unsere gemeinsame Sorge und Verantwortung haben uns heute zusammengeführt. Wir sind von der Entwicklung in unserer Stadt betroffen und suchen nach einer Lösung. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten, heute allen Bürgern ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Es sprach Kurt Masur.
Die Sicherheitskräfte greifen nicht ein. Befehlslage war, sie sollten sich auf die Eigensicherung beschränken. Wer gab diesen Befehl? Egon Krenz behauptet, er selbst. Das ist wahrscheinlich, auch wenn es bis heute nicht geklärt ist. Wenn es so ist, ist es ein Teil der Wahrheit. Der andere ist, der Aufruf der Sechs hatte Wirkung. In Berlin und in Leipzig. Die Demonstration verläuft friedlich. Roland Wötzel.
Es gab abends sehr heftige Auseinandersetzungen. Wir waren auch verpflichtet, eine Stellungnahme bis früh abzugeben, was aber keiner von uns dreien gemacht hat. Wir hatten dann auch Auftrittsverbot. Wir konnten in der kommenden Woche nicht mehr aus, nur noch in unseren Zimmern uns aufhalten. Und nicht irgendwie reden und zu Versammlungen gehen. Honecker soll gesagt haben, nun haben wir die Verräter in den eigenen Reihen.
Am Freitag danach reisen Egon Krenz und Fritz Strelitz, Chef des Hauptstabes der NVA und Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, nach Leipzig und legen fest, wie künftig mit Demonstrationen umzugehen ist. Nach dieser Beratung konnten Wötzel, Pommert und Meyer wieder ungehindert in der SED-Bezirksleitung arbeiten. Der Aufruf der Sechs wird zur Staatsdoktrin.
Also das war dann ab diesem Zeitpunkt staatstragend. Die Polizei ging auf Eigensicherheit über, also die eigene Person zu schützen, Gerätschaft zu schützen, die Demonstration selber zu schützen. So sollte das im Prinzip dann ablaufen, so hatten wir es zumindest auch verstanden.
Und damit ist klar, die DDR-Führung beherrscht die Straße nicht mehr. Aber sie existiert noch, die Grenze ist noch zu. Und ich glaube, die Zahl stammt vom Chef des Hauptstabes und Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, Generaloberst Strelitz. Die DDR hatte 400.000 Mann unter Waffen.
Kapitel 4. Und immer noch Fragen.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen.
4. November 1989, Berlin. Die größte Demonstration, die je auf deutschem Boden stattgefunden hat. Künstler und Oppositionelle sind die Organisatoren der Demonstration des eigenen Willens. Auf der Rednerliste stehen unter anderem Christa Wolf, Lothar Bisky und Stefan Heim.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen. Nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen, den Jahren von Dumpfheit und Mief, von Phrasengewäsch und bürokratischer Willkür, von amtlicher Blindheit und Taubheit.
1 Million Menschen kommen auf den Alexanderplatz. Lothar Bisky, damals Rektor der Filmhochschule Potsdam, kurz vor seinem überraschenden Tod im Jahr 2013.
Damals wusste keiner, wohin es geht. Damals hat vielleicht auch keiner so recht geglaubt, wird es aufgehen, die Losung, keine Gewalt. Das war ein großes Experiment. Ich war davon überzeugt, dass es aufgehen kann, aber sicher war ich auch nicht. Und es war nicht klar, dreht dort einer durch. Sie müssen ja sehen, die Sicherheit war unter Waffen, die Volkspolizei war unter Waffen, die Armee war funktionsfähig und dort gibt es plötzlich einen großen Auflauf. Und zuvor gab es den Platz des himmlischen Friedens. Und auch das war ja noch im Gedächtnis.
Welche Wandlung! Vor noch nicht 4 Wochen die schön gezimmerte Tribüne hier um die Ecke. Mit dem Vorbeimarsch, dem Bestellten, vor den Erhabenen.
Das Volk hat seine Sprache wiedergefunden. Und auch der letzte, der größte Aufstand in der DDR verläuft friedlich.
Es gab genügend Situationen, wo ein leiser Funke ein Anrempeln, ein Umstürzen eines Sicherungspostens, eines Offiziers, einer Absperrkette, in Schusswaffeneinsatz, auch wenn er verboten war, ausgelöst hätte. Deswegen nochmal mein zutiefster Punkt der Erkenntnis: Wenn es keine Gewalt gegeben hat, dann hat es sie von beiden Seiten nicht gegeben und war von beiden Seiten nicht gewollt.
Ich glaube, dass es insgesamt wichtig ist, bei der Würdigung dieser friedlichen Revolution beide Seiten richtig zu sehen und nicht aus einer solchen Dämonisierung, die jetzt angebracht wird, einfach die andere Seite wegzuwischen. Diejenigen, die die Kerzen in der Hand gehalten haben, die konnten kaum zur Gewalt schreiten. Die konnten natürlich mal einen Stein werfen oder was, aber das wäre nicht zu dem großen Aufflammen gekommen. Wäre zum Beispiel am Bahnhof ein Räumgerät nach vorn gefahren oder 2 Räumgeräte und hätten die Demonstranten beiseite geschoben, das wäre unausdenkbar gewesen, wenn das geworden wäre. Aber diese Möglichkeit hatte nur eine Seite. Und deshalb bin ich der Meinung, man muss auch beide Seiten historisch richtig einordnen.
Aber es war klar, die deutsche Vereinigung kam und damit war klar, wer ist der Sieger und wer ist der Besiegte. Und in der Geschichte ist das relativ eindeutig, wer die Geschichte schreibt. Und da setzte auch die Uminterpretation der Ereignisse an. Und im Großen und Ganzen können wir ja sagen, ist es ja gut gegangen. Wir haben ja großes Glück noch einmal gehabt, dass da nichts explodiert ist. Dieses keine Gewalt als Losung spielte damals eine unheimlich gute Rolle und wurde durch alle politischen Kräfte getragen. Und das war unsere gemeinsame Formel. So viel Gemeinsamkeit war ja noch da.
Keine Gewalt, der letzte Teil unserer Serie Deutsche Rufe von Tilo Schmidt.